Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Dein Rezept fürs Leben, dem Podcast mit viel Leidenschaft für die Pharmazie und einem großen Herz für Thüringen. Mein Name ist Danny und ich freue mich auf einen ganz besonderen Apotheker in unserem kleinen Podcaststudio. Mein heutiger Gast hat einen besonders langen Weg bis zu seinem Wunscharbeitsplatz in einer Thüringer Apotheke hinter sich. Erst galt es, die Flucht von Syrien nach Deutschland zu überstehen, und dann stellte ihn das Anerkennungsverfahren vor viele Herausforderungen. Über den oftmals steinigen Weg zur Approbation und den Alltag in einer Thüringer Apotheke spreche ich heute mit Hatem Atti. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Du bist in Nordsyrien aufgewachsen. Was hat deine Kindheit, deine Jugend gekennzeichnet?
Also wir waren Migranten damals in Saudi-Arabien, aber da mussten wir immer zwischen die beiden Länder dann immer auswandern quasi. Bin auch in Syrien dann gewachsen und dort auch. Ich komme aus nordöstlichen Teil von Syrien. Meine Stadt ist Raqqa, quasi war damals in der Kriegszeit, war die dann der Hauptstadt von Islamstadt, leider. Genau. Und da hat man die Schule dann quasi, die Schritte dann gemacht, Grundschule, Realschulabschluss und dann Abitur. Und dann musste man in die Uni gehen dann irgendwann mal. Und da war immer ein Wunsch, Pharmazie zu studieren.
Wenn man versucht, und das ist schwer genug, den Krieg außen vor zu lassen, beschreib uns mal Nordsyrien.
Also ganz normal, hat ihre eigene Kultur wie jeder andere Weltort, sag ich jetzt mal. Es ist viel in die Wüste, deswegen hat man ganz andere Gewohnheiten auch von normales Leben, Alltags- und Öffnungszeiten. Also musste sich dann ändern, quasi zwischen 12 und 16 Uhr ist alles zu, alles dicht, weil die Leute haben mehr dann am Nacht zu leben.
Ist das Schulwesen und die Struktur, du hast die Begriffe Grundschule, Realschule verwendet, ist es ähnlich? Kann man das vergleichen?
Kann man vergleichen, die erste bis sechste Klasse wäre quasi die Grundschule, dann von siebte bis neunte Klasse wäre die Realschule und dann von zehnte bis zwölfte ist dann quasi Abitur.
Hast du noch Kontakt in deine Heimat?
Oh, viele Kontakte.
Wie ist die aktuelle Situation?
Ist nicht mehr zu leben dort, ist nicht lebensfähig. Kann man noch nicht vorstellen. Also ich selber, der komme aus dem Land, kann ich nicht vorstellen.
Wie ist dein Interesse für, also du hast gesagt, du wolltest Pharmazie oder hast Pharmazie studiert, wo kommt das Interesse her für Chemie, Pharmazie?
Also man merkt, dass er hatte ein Lieblingsfach in die Schule und da war immer Chemie und dann entweder wollte man Chemie studieren oder Pharmazie und dann kann man dann natürlich mit Gesundheit verbinden und dann kommt natürlich Pharmazie, ist mehr in die Einrichtung als Chemiestudium.
Wie ist das Apothekenwesen in Syrien? Kannst du das beschreiben?
Also öffentliche Apotheken sind klein, weil selber natürlich der Apothekeninhaber kann nicht alles selber leisten. Ist alles privat, weil es gibt keine gesetzliche Krankenversicherung, Regeln wie hier. Musste man das alles selber bezahlen. Natürlich, das baut viel Bürokratie ab, hat seine Vorteile, Nachteile. Aber wie jede öffentliche Apotheke hat auch ihre eigene Herausforderungen.
Und es gibt dann auch Krankenhausapotheken?
Klar, also gibt es immer bei viele Krankenhäuser haben immer eine Stelle, wo das alles dann quasi für sie dann hergestellt. Also quasi ihre spezielle Arzneimittel, Zytostatika etc. wird dann immer dann speziell hergestellt in bestimmte Apotheken. Die machen auch Verträge mit Krankenhäusern.
Du hast in der einzig großen syrischen Hafenstadt, ich will es dir nicht aussprechen, weil ich mir sicher bin, dass ich es falsch ausspreche, studiert in der drittgrößten Universität des Landes, stimmt's?
Das stimmt, das wäre Latakia in die westlichen Küste, das wäre die Tischrin Universität.
Das klingt alles, man will es kaum sagen, aber es klingt alles sehr, sehr nett mit Hafenstadt, eine große Universität. Wie war dein Studium?
Das Studium war 5 Jahre Studium. Und musste ich dann die Zeit 16 Fächer dann abschließen und natürlich mit dem Bachelorarbeit. Und währenddessen kam man immer zur Praktikumspflicht, also 500 Stunden.
Das musst du mir nochmal erklären. Also das Praktikum war in das Studium integriert oder wie?
War immer im Sommer, also wo man den Sommerferien hat, da musste man immer bestimmte Stundenzahlen dann schaffen als Praktikum.
Okay, als Praktikum im Labor, jetzt nicht im Prinzip Praktikum in der Apotheke, sondern?
In öffentlicher Apotheke, Krankenhäuser, Apotheker. Also quasi alles, was betrifft Pharmazie. Ob das Großhändler oder also musste dann einfach zertifizierte Praktikum dann vorlegen.
Wie ist so der theoretische Teil? Was ist da der Schwerpunkt? Ich nehme an Chemie, genau wie bei uns.
Also ich glaube, es ist immer dasselbe, sag ich jetzt mal. Nur Labor waren wegen Kriegszeit waren ein bisschen anders. Also hat ein paar Sachen dann gefehlt für die Praxis quasi. Aber Theorie war immer dasselbe.
Und du hast den Begriff Bachelor verwendet. Also was ist dann der Abschluss nach 5 Jahren?
Bachelor of Pharmacy and Pharmaceutical Chemistry.
Und dann hast du da deinen Abschluss und bist fertig und kannst als Apotheker in Syrien arbeiten.
Also dann kommt die nächste Schritte, wie hier auch in Deutschland, laut Apothekengesetz die Betriebserlaubnisvoraussetzungen. Da muss man immer dann einen Antrag stellen bei der gewünschten Landesapothekerkammer quasi, wo man da arbeiten möchte. Braucht man dafür natürlich gesundheitlichen Zustand, dass er Straffreiheit ist, das legt er seinen Bachelor auch vor, Noten etc., also die Unterlagen von der Universität. Plus natürlich gibt es eine spezielle Herausforderung, das wäre Wehrdienstbefreiung.
Wir haben in Thüringen zumindest die Situation, dass 80% der Apothekerinnen und Apotheker in der öffentlichen Apotheke beschäftigt sind. Die restlichen 20% teilen sich auf Krankenhaus, Apotheke, Wirtschaft, Industrie, Verwaltung. Ist das in Syrien ähnlich? Kannst du dazu was sagen?
Also ungefähr ja, weil, sag ich jetzt mal, es ist einfacher, privat oder selbstständig zu sein. Musste man nicht diese großen Kredite dann aufnehmen. Es gibt eine bessere oder einfache Zusammenarbeit zwischen Großhändler und der öffentlichen Apotheken.
So, dann passierte 2015, dass du gesagt hast, ich kann hier nicht mehr leben. Du bist geflüchtet aus Syrien. Wenn ich das so richtig gelesen habe, taucht da ein Schlauchboot mit auf und ein Versuch, Österreich über die Grenze zu kommen, der nicht erfolgreich war. Das war ja schon ein recht langer Prozess.
Also hat der Krieg, Ende mein Studium ungefähr, hat der Krieg dann angefangen. Und da musste ich mein Studium abbrechen, weil selber war ich verwehrt. Ich wusste nicht mehr, was ich hier tun soll. Soll ich dann einfach fliehen? Soll ich weiter studieren? Wird was passieren in der Stadt, wo ich studiere? Das wusste keiner. Und dann, wo man wusste, dass in den Stadt, wo ich dann studiert habe, war nichts, oder sage ich jetzt mal, war nicht so viel von den Kriegsnachfolgen, könnte ich weiter studieren, obwohl man immer unter täglicher Gefahr war. Weil man weiß nie, wann das denn ausbricht. Auf jeden Fall habe ich mein Studium abgeschlossen, quasi vor die noch weitere Schritte in Syrien zu arbeiten, musste ich dann nach der Hauptstadt Damaskus, das wäre entfernt 500 Kilometer weit von die Stadt, wo ich studiert habe, muss ich hinfahren und dort mich anmelden bei Gesundheitsministerium und quasi Bundesapothekerkammer. Was ich dann nicht gemacht habe, weil es gibt immer wichtige Sachen zu tun. Das wäre quasi, mich um mein Leben zu kümmern. Dann bin ich dann geflüchtet von Syrien in der Zeit. Wirklich geflüchtet, weil ich musste dann erstmal nach Türkei. Und dann von Türkei kam ich dann nach Deutschland. Natürlich mit dem Gummischiff, das wäre dann an die westlichen Küsten von Türkei nach Griechenland, dann quasi dieser Balkanweg, was jeder in den Nachrichten dann gelesen hat, hat 28 Tage gedauert ungefähr, zu Fuß zu wandern zwischen den Ländern, bis ich kam in Bayern dann am Ende.
Über Bayern ging es dann, glaube ich, Stuttgart, Eisenberg und Waltershausen.
Bayern, Stuttgart, Neumünster im Norden und dann Eisenberg, Mühlhausen, Waltershausen und dann in Gotha gelandet.
Welche Erfahrung hast du da gemacht?
Also ich habe versucht, in der Zeit selber Deutsch zu lernen, weil das war natürlich der Schlüssel für den Land, wenn man die Sprache kann. Habe ich mir immer so gedacht und das war natürlich richtig.
Aber konntest du, also das hast du selbst dir, glaube ich, die Sprache beigebracht. Es gab da keine Kurse, weil du die irgendwie nicht...
Gab es danach Kurse, aber da habe ich selbst erstmal die Sprache gelernt. Natürlich landet man in Flüchtlingsheime. Man wünscht nicht alles, was dann ihm passiert, aber da bin ich dankbar, das hat überhaupt jemand, der mich empfangen hat. Das wäre für mich natürlich immer das Wichtigste. Dass jemand hat mich empfangen und gibt mir jetzt eine Chance, da zu leben, zu arbeiten, quasi was Gutes zu tun. Und dann habe ich immer diese Verpflichtungsgefühl dann immer gehabt, dass ich muss das dann schneller schaffen, wie ich dann kann.
Und dann hast du dir selbst quasi die deutsche Sprache beigebracht und dann hast du, glaube ich, Kurse besucht, wo du relativ schnell dann deine Zertifikate bekommen hast und so relativ schnell fit warst in der deutschen Sprache, die ja nicht einfach ist.
In 8 Monate habe ich von A1 bis B2 dann quasi dann geschafft, weil ich habe auch selber dann das aufgebaut, bevor ich dann anfange. Und dann muss ich dann die Sprachprüfung B2-Zertifikat dann hier vorlegen bei Landesverwaltungsamt oder Anerkennung meines Berufs.
Wir diskutieren ja, bevor wir gleich zu deinen Anerkennungen als Apotheker kommen, wir diskutieren ja gerade intensiv in Deutschland die Integration. Das hat mit unterschiedlichen Gründen zu tun, unter anderem im Wahlergebnis in Thüringen. Dein Wunsch mit deinen Erfahrungen und Blick auf die Integration, was soll, kann Deutschland Thüringen besser machen? Jetzt mal unabhängig von dem Thema Beruf Apotheker.
Also erstmal damals war eine außergewöhnliche Situation für Deutschland, dass so viele kommen auf einmal. Ich durfte keinen Sprachkurs besuchen.
Warum durftest du das nicht? Nur mal zum Verständnis nochmal.
Musste man erstmal eine Genehmigung von den Behörden dann bekommen erstmal. Das hat ein Jahr gedauert in der Zeit. Ja, deswegen musste ich selber dann die Sprache lernen, dann quasi mit YouTube oder keine Ahnung. Also versuche ich mit Leuten da zu unterhalten, die mit mir Kontakt aufgenommen, auf Englisch erstmal und dann langsam kam das auf Deutsch. Ja, jetzt zur Zeit, ich denke natürlich, das könnte immer noch nicht so ideal gelöst, aber würde ich sagen, wenn sie dann quasi einen Hintergrund von seinem Beruf wissen, die Behörden, mindestens ja vielleicht ein bisschen unterstützt, dass er schneller denn die Sprachkurse besuchen kann, denke ich mir. Oder von der Herkunftsland, also ich kann das auch nicht so genau beschreiben, weil ich weiß selber nicht, was passiert bei Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von Bürokratie. Bestimmt haben sie genug da. Sie müssen das alles nachprüfen, ob er Asylrecht bekommt oder nicht, bestimmt. Aber könnte dann auch vielleicht einfacher sein, weil ich sehe das bei vielen, die ich betreue auch selber, wenn wir den Antrag bei Ausländerbehörde stellen, dass sie dann schneller an den Arbeitsmarkt kommen, das dauert auch noch, weil die Ausländerbehörden sind auch selber, haben ihre Fachkräftemangel. Dann kommt das, wo dann die Firma will, quasi diejenige nicht mehr, weil sie hätte eine Arbeitsstelle an der Zeit gebraucht, jemand dafür, und dann die Arbeitsstelle ist besetzt von jemand anders. Und musste diejenige, die den Antrag bei der Ausländerbehörde für Arbeitserlaubnis gestellt hat, immer noch warten und warten und warten auf diese Bürokratie. Manchmal sind auch die Behörden schwer zu kommunizieren oder dass jemand mit ihnen Kontakt aufnimmt. Es wäre vielleicht dann quasi mehr Personalunterstützung bei den Behörden, bisschen Bürokratieabbau vielleicht. Das wäre eine große Hilfe, dass die schneller in den Arbeitsmarkt oder in den Sprachkurse Arbeitsmarkt dann kommen.
Und ich habe einmal gelesen, dass du gesagt hast, du bittest um etwas Geduld, weil die neue Sprache und auch die Regeln zu lernen, gerade in Deutschland, nicht ganz einfach ist.
Das merke ich selber bei vielen Deutschen, wo die dann auch selber Briefe von den Behörden bekommen und sie wissen das nicht. Was steht da drin genau? Sie suchen nach jemandem, der da Ahnung hat. Und da spreche ich hier von jemandem, der hier geboren, hier in die Schule gegangen und hier quasi Ausbildung studiert hat. Also für jemanden, der kommt von Ausland bestimmt, das wäre für ihn noch extra verwirrend.
Aber ich habe dich richtig verstanden, dass du jetzt denjenigen, die in Deutschland ankommen, auch hilfreich zur Seite stehst mit deinen Erfahrungen und sie unterstützt?
Ja, na klar, also wegen die viel Bürokratie muss man diejenigen dann unterstützen. Und da mache ich auch viel freiwillig in meiner Freizeit. Natürlich gibt es auch selber in der Arbeitsmarkt diese Verfahren, dass jemand kommt, das ist außergewöhnlich auch für uns quasi. Dass jemand muss einen Lebenslauf schicken und eine Bewerbung dazu. Lebenslauf ist immer voll verständlich, aber Bewerbung ist neu auch für viele. Um Bewerbung zu schreiben, das lernt man im B2-Sprachniveau, was viele nicht so erreichen. Sie schaffen B1, das ist einfache Kommunikation. Ja, deswegen muss jemand sie unterstützen bei diesem Verfahren und da kommt jemand wie ich oder viele anderen, die da sie unterstützen. Erstmal, dass sie erstmal in den Arbeitsmarkt kommen und dann kann man die langsam das beibringen, wie sie denn ihre eigene Bewerbung langsam dann schreiben können.
Nun wollen wir uns natürlich auch über deine Anerkennung als Apotheker oder darüber unterhalten und da freue ich mich, dass ich noch einen Gast im Podcast begrüßen darf. Thoralf Kühne ist im Podcast Gast. Thoralf ist seit dem Jahr 2002 der Apotheker hier in der Kammergeschäftsstelle und kümmert sich um Aus-, Fort-, Weiterbildung und viel, viel, viel mehr. Dazu ein Thema ist tatsächlich auch das Thema Prüfung im Rahmen des dritten Staatsexamens und natürlich auch die Kenntnisprüfung, für die die Kammer nicht verantwortlich ist, aber sie kümmert sich natürlich drum und das Thema war ja seit 2015 auch in der Kammer ein Thema. Da gab es auch verschiedene Fortbildungsmaßnahmen, aber vielleicht fangen wir mal so an, Thoralf. Kannst du ganz kurz sagen, zumindest theoretisch, wie läuft denn das, wenn Apotheker nach Deutschland kommen, um hier arbeiten zu kommen, wenn sie aus Drittstaaten kommen? Wie ist das gesetzlich so grob angedacht? Wie funktioniert die Anerkennung?
Ja, das kann ich natürlich nur grob beschreiben, weil es eben tatsächlich nicht meine Aufgabe ist, dass ich die Details kennen würde. Aber so wie man sich das vorstellt, ist es wahrscheinlich auch schon nicht ganz verkehrt. Also man muss natürlich nachweisen, dass man einen Abschluss hat. Dieser Abschluss muss in der Regel nicht oder kann in der Regel nicht mit einem Blatt Papier nachgewiesen werden, dass man damit fertig ist, sondern tatsächlich ist es inzwischen so, dass viele eben ihren Studienablauf in einer gewissen Weise darstellen müssen. Also welche Inhalte sind während des Studiums vermittelt worden, in welchem Umfang, da müssen Studienbücher vorgelegt werden und ähnliche Dinge. Ich habe jetzt eine Weile nicht mehr so sehr viele mit zu tun gehabt, deswegen vermute ich, dass das Verfahren inzwischen etwas einfacher geworden ist, also dass man tatsächlich auch einen groben Plan für das jeweilige Herkunftsland hat, sodass man tatsächlich eben auch im Grundsatz weiß, was jemand gelernt hat, der in Syrien beispielsweise Pharmazie studiert hat.
Ja, also es gibt ein Anerkennungsverfahren. Ein Praktikum ist nicht vorgeschrieben, richtig?
Soweit ich weiß nicht, also zumindest nicht hier in Deutschland muss keins nachgewiesen werden. Das ist ja auch einer der großen Verbesserungspotenziale oder Vorschläge, was besser laufen könnte, der von unserer Seite kommt. Natürlich halten wir ein Praktikum vergleichbar mit dem im dritten Studienabschnitt für ein Pharmaziestudium in Deutschland halt für essentiell. Ja, das ist ja eben im Prinzip auch schon gesagt worden, dass man die Gepflogenheiten hier in Deutschland, auch die Sprache, auch die Fachsprache vor allen Dingen am besten dann lernt, wenn man sie anwendet. Und das ist halt eigentlich im praktischen Tun natürlich am besten möglich.
Gibt es gesetzlich festgelegte Fortbildungsmaßnahmen? Also müssen diejenigen, die aus Drittstaaten, also Syrien, man unterscheidet ja zwischen EU und Drittstaaten, Syrien wäre eben so ein Drittstaat, gibt es da festgelegte Fortbildungsmaßnahmen oder ist das letztendlich der Kandidatin oder dem Kandidat völlig, obliegt das frei, was er für Fortbildung besucht, um an sein Wissen zu kommen?
Also tatsächlich im Rahmen des Anerkennungsverfahrens ist das meiner Meinung nach gar nicht notwendig. Also tatsächlich wird halt geguckt, okay, welche Inhalte werden während des Studiums vermittelt und am Ende wird festgestellt, okay, 80%, 85% sind vergleichbar mit dem, was hier in Deutschland passiert. Und der Rest ist ein sogenanntes Defizit. Ja, das heißt, da wird festgestellt, okay, davon weiß die Person, derjenige, diejenige nicht genug. Und dieses Defizit muss dann im Prinzip nur durch eine Prüfung nachgewiesen werden. Also sprich, man legt es in die Verantwortung desjenigen, wie er zu dem Wissen kommt, was er während des Studiums nicht bekommen hat. Aber es gibt keine vorgeschriebenen Maßnahmen, also die sagen würden, du musst jetzt noch 2 Semester klinische Pharmazie an einer Universität dir aneignen. Das passiert nicht.
Trotzdem bietet ja die Kammer regelmäßig diesen Unterricht im Rahmen des dritten Staatsexamens an, also im Rahmen des Praktikums. Das sind 2x14 Tage. Und dort können aber Apothekerinnen und Apotheker aus Drittstaaten, die im Rahmen des Anerkennungsverfahrens sind, immer teilnehmen, oder?
Genau, so ist unsere Kompromisslösung beziehungsweise das, was wir halt tun können. Wir haben halt das Glück, dass wir als Landesapothekerkammer Thüringen für diesen Unterricht verantwortlich sind. Und hier, der richtet sich natürlich eigentlich an alle Pharmazeuten, Pharmazeutinnen im Praktikum, die eben ihr Pharmaziestudium hier in Deutschland absolviert haben. Und für sie ist er ausgerichtet. Ja, sowohl in den Inhalten als natürlich auch in weichen Faktoren wie Sprachgeschwindigkeit und vorausgesetztes Wissen und ähnliche Dinge. Deswegen ist das kein wirklich 100% passendes Angebot für Pharmazeutinnen und Pharmazeuten aus Drittstaaten, weil das natürlich eine ziemlich fordernde Art und Weise der Wissensvermittlung ist. Also es ist ja eben auch schon nochmal gesagt worden, dass das Amtsdeutsch nochmal ein besonderes Deutsch ist und das Rechtsdeutsch, also sprich die Texte von Paragraphen, Gesetzen, Verordnungen, die sind nochmal eine Nummer schärfer, würde ich sagen. Und für jemanden, der das nicht mit als Muttersprachler liest, natürlich eine besondere Herausforderung. Und das ist im Unterricht natürlich nicht anders. Ja, natürlich versucht man, das an Beispielen praxisnah zu gestalten. Aber am Ende läuft es darauf hinaus, dass die konkreten Verpflichtungen, Verantwortung, die sich aus den Gesetzestexten ergeben, halt tatsächlich auch nur dort zu finden sind. Und das macht es nicht einfacher.
Dann gibt es noch eine Prüfung, das ist die Fachsprachprüfung, die man braucht, bevor es zu dieser Kenntnisprüfung kommt. Das heißt, dass man die Fachsprache kann, das hat die Kammer tatsächlich als Zuständigkeit. Da gibt es auch eine entsprechende Prüfung. Und wenn man dann dieses entsprechende Zertifikat, diesen Schein hat, dann kann man sich zur Kenntnisprüfung zulassen. Wenn du dir mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, denn das, was wir nicht besprochen haben, die Kammer hat auch zeitlang, sehr lang in entsprechenden separaten Kurs mit unterstützt, mit vielen Stunden, die du in deiner Freizeit gegeben hast, um im Prinzip den Apothekerinnen und Apothekern aus Drittstaaten zu helfen, schneller kompetent in die Kenntnisprüfung zu gehen. Wenn du dir jetzt ein Verfahren zur Anerkennung wünschen dürftest, beziehungsweise wenn du das gestalten dürftest, was würdest du da anders machen? Was würdest du besser machen?
Oh, das ist eine sehr verlockende Vorstellung, weil ich glaube, man kann wirklich sehr, sehr, sehr viel besser machen. Also definitiv. Und das Schöne ist, es ist eigentlich nur sehr wenig, was dafür gemacht werden müsste. Ja, also der erste Punkt ist tatsächlich, diejenigen, die eine pharmazeutische Ausbildung bekommen haben, arbeiten lassen. Ja, also sprich, in den Apotheken tatsächlich als pharmazeutisches Personal einsetzbar zu sein, um hier den Beruf kennenzulernen in allen seinen Facetten. Ja, das große Problem ist, dass jemand, der sich im Anerkennungsverfahren befindet, halt nicht unter die Definition pharmazeutisches Personal fällt, wie das in der Apothekenbetriebsordnung vorgeschrieben ist. Und damit ist ihm die pharmazeutische Welt oder die Welt der pharmazeutischen Tätigkeiten in der Apotheke vorenthalten. Ja, und das ändert sich tatsächlich erst eigentlich nach dem Stand in Kenntnisprüfung. Inzwischen geht man diesen Umweg oder beziehungsweise diese schwierige Variante der Berufserlaubnis als Apotheker. Das heißt, hier wird jemand befristet, zeitlich befristet, örtlich befristet, auf ein bestimmtes Aufgabengebiet befristet, zum Apotheker, zur Apothekerin gemacht. Und unter Aufsicht darf derjenige dann arbeiten. Das hat ein paar berufsständische Schwierigkeiten mit sich, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Aber tatsächlich ist das etwas, was dem nicht wirklich entspricht, was notwendig wäre. Ja, denn es ist klar, dass Menschen, die ein vergleichbares Schicksal erlebt haben, wie hier gerade beschrieben wurde, dass die ja sowas wie einen Alltag brauchen und dass sie in dieser Art und Weise eben tatsächlich auch am schnellsten hier ankommen. Ja, da muss es keine großen blumenwinkenden Menschen an Bahnhöfen geben, sondern tatsächlich, das muss im Alltag halt gelebt werden und erlebt werden. Und das ist nicht möglich im Moment. Und das wäre das, was ich auf jeden Fall als allererstes ändern würde oder ändern möchte, dass diesen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, ihren Beruf hier in Deutschland, wie er ausgeführt wird in Deutschland, kennenzulernen und eben auch zuzusehen, zuzuhören, mitzuerleben, wie das läuft und dann dafür tatsächlich auch ein Gefühl bekommen, was hier möglich ist. Begleitend muss natürlich auch der Theorie Teil mitgebracht werden und die speziellen Rechtsgebiete. Das funktioniert halt nicht wirklich gut, wenn man das einfach mit dem begleitenden Unterricht für die Studierenden der Pharmazie hier in Deutschland mit integriert, weil wir da viel mehr Zeit brauchen dafür. Du hast es ja angesprochen, wir haben diesen Kurs häufiger angeboten. Da habe ich ja 30 Stunden über Themen gesprochen, die sonst ein Feld von 8 Stunden vielleicht haben. Ja, ganz einfach, um hier tatsächlich ein Verständnis dazu zu erzielen oder zu erreichen, was Apotheke hier in Deutschland bedeutet, welche Aufgaben sich für den Apotheker damit verbinden und welche Regeln dafür existieren. Und das ist eben für jemanden, der neu in dieses Land kommt, eine ganz andere Welt.
Dem ist so wohl so. Nun haben wir theoretisch bestimmt, wie es sein müsste. Wir haben gesagt, was kann besser gemacht werden oder was muss dringend besser gemacht werden. Und das liegt ja unter anderem auch, Hatem, an deiner Geschichte, was du so erlebt hast. Und darüber, auch wenn uns das allen nicht gefällt, müssen wir aber reden, um einfach zu sagen, was ist das Problem? Wie fing denn das an? Also offensichtlich war es ja nicht mal möglich, dass du sofort arbeiten konntest. Du konntest auch nicht sofort ein Praktikum machen, richtig?
Das war genau richtig. Oder das ist genau richtig. Damals, da habe ich die Sprachkurse dann fertig gemacht. Wollte ich damals dann, natürlich kommt die nächste Idee, ich will mit meinem Beruf dann arbeiten. Weil natürlich muss ich dann irgendwann mal arbeiten. Dann kommt man, verfolgt man diese Verfahren, wie kann man sein Studium hier anerkennen lassen. Natürlich, dann musste man einen Antrag schicken. Bei die zuständige Behörde in jedem Bundesland hat ihre eigene zuständige Behörde. Und das wäre hier Landesverwaltungsamt in Weimar. Natürlich habe ich meinen Antrag geschickt, war damals 2018 am Anfang, weil da war ich fertig dann quasi von den Sprachkursen im 2017. Genau. Da habe ich einen Antrag geschickt mit die Unterlagen und sie meinten, okay, sie können eine Fachspracheprüfung machen, erstmal bei der Landesapothekerkammer Thüringen. Da haben wir einen Antrag gestellt. Damals war es selbst auch, die Behörden waren ein bisschen auch bestimmt überfordert oder sie wussten nicht, wie sie uns behandeln. Da haben wir einen Termin. Erstmal kam die Nachricht am Oktober 2018, dass wir mussten eine Fachspracheprüfung machen. Und dann war schnell von der Landesapothekerkammer dann organisiert. Im Dezember haben wir hier 2018 die Prüfung gemacht. Haben wir bestanden.
Kannst du ganz kurz sagen, was muss man so für eine Fachsprache können? Also was ist so Teil dieser Prüfung gewesen?
Also es waren von 5 Teile. War ein erstmal, wo man dann kriegt, quasi einen pharmazeutischen Fall. Also jemand, der kommt und braucht eine Beratung. Also da gibt es diese Apotheke-Patient-Gespräch. Da gab es dann danach, wo ich dann meinen Kollege quasi, der Apotheker, muss ich ihn das genau mit fachlichen Begriffen dann klären, was dann, oder wie ist das Gespräch gelaufen zwischen mir und dem Patient? Also quasi Apotheke-Apotheke-Gespräch auch. Gab es viele lateinische Begriffe, wo sie dann quasi damals auf Deutsch das hören wollten, ob wir das auf Deutsch können. Da mussten wir auch von Alltagsberuf eine Kommunikation, quasi einen Brief oder E-Mail damals schreiben, an eine Stelle, quasi eine Arztpraxis oder mit fachlichen Begriffen. Was gab es noch damals noch? Es gab noch einen Teil, genau, ein Formular für die zuständige Behörde hier auszufüllen.
Okay, nur dass man eine Vorstellung hat, was man dazu machen muss. Es geht eben darum, dass man die Fachsprache, die ja schon etwas anders ist, dass man die einfach kennt, nutzen kann und sich da entsprechend ausdrücken kann, um auch sicherzustellen, dass Patientinnen und Patienten auch dann im Rahmen der Beratung das verstehen. Ne?
Genau.
Das hast du erfolgreich bestanden. Dann gab es diesen Antrag, richtig?
Dann kam der nächste, wäre quasi eine Zulassung für die Kenntnisprüfung.
Aber war es nicht auch so, dass der erste Antrag bei dir abgelehnt worden ist, wenn man das Gefühl hatte, du willst Arzt werden?
Ja, genau. Erstmal, mein Antrag kam erstmal als ein Arzt und dann nach, keine Ahnung, paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, 6, 8 Wochen, dann kam noch eine Korrektur. Ah, okay, Sie sind Apotheker vom Beruf. Dann war mein Antrag quasi umgeschrieben nochmal als Apotheker vor der Anerkennung. Obwohl, da habe ich dann bestimmt richtig gekreuzt und doppelt gecheckt, 3-mal von vielen. Also, weil ich selber war verwehrt mit der Bürokratie, die ich damals ausfüllen sollte.
Okay. Dann kam das Thema Kenntnisprüfung.
Ich wollte dann quasi die Zulassung vor Kenntnisprüfung, weil das wäre der nächste Schritt. Da wurde mein Antrag dann quasi abgelehnt. Fehlt Gesundheitsministerium Anmeldung. Und das wäre quasi der Schlüssel. Damit kann man dann quasi in Syrien die zuständige Apothekerkammer dann anmelden. Kriegt man dann quasi danach die Berufserlaubnis in Syrien zu arbeiten. Also, wie ich dann geklärt früher oder wie ich erklärt früher, ich musste 500 Kilometer nach Damaskus fahren und da war in Kriegszeit. Und selber, es gibt keine Digitalisierung, auch bei uns selber gibt es keine Digitalisierung, wo man denkt, okay, ich muss dann selber hinfahren. Aber der Krieg war überall auf dem Weg und könnte man sein Leben verlieren. Also dann denkt man, hat andere Prioritäten in der Zeit. Die wissenschaftlichen Kenntnisse habe ich in der Hand. Dachte ich mir, okay, das sollte dann ausreichend sein. Also, dass ich Apotheker bin. Ich habe hier studiert, ausgebildet, mein Studium abgeschlossen, etc., meine Noten, Stundenplan, mein Bachelor-Zertifikat, mein Diplom-Zertifikat, habe ich alles mit, habe ich alles dabei und da war ich raus. Ja, das wusste ich nicht, das wird dann mich verfolgen, dass ich diese Anmeldung brauche.
Also es ist im Prinzip nur, das hast du ja vorhin schon mal erklärt, ein formeller Schritt, dass man nochmal eine offizielle Anmeldung hat. Du hast die Uni im Prinzip, alle Zertifikate da, alle Noten da und dann gibt es nochmal einen Schlussstrich, wie sich bei uns bei der Kammer anzumelden im Prinzip.
Genau, ja. Das dürfte keine quasi Vertreter das für sie machen quasi, musste ich selber hinfahren. Genau.
Und das war der Wunsch, du sollst jetzt nach Damaskus fahren und das nachholen, richtig?
War den Spruch von den Behörden, okay, das braucht man noch. Und dann kannst du hier arbeiten, wo man denkt, okay, so einfach ist es bestimmt nicht, dass ich hinfliege und das hole. Ja, genau. In der Zeit, es war alles gefährlich. Deswegen bin ich hier eigentlich gekommen, weil es dort nicht mehr zu leben. Ja, und dann nach mehreren Ablehnungen, und da habe ich auch selber einen Nachweis von der Kammer bei uns, dass hier es persönlich gebraucht, ist kein Vertreter akzeptiert. Weil ich wollte nur einen Nachweis von unseren Behörden, dass ich bin selber dort gefragt, dass ich muss selber hinfahren. Vielleicht ein Dokument mehr in der Hand zu haben, das wäre ein Nachweis für die Behörde, dass ich erfülle die Voraussetzungen dort, aber ich habe die nicht in Papierform. Selber war nicht akzeptiert. Und natürlich ist außergewöhnliche Situation. Und ich bin nicht der Einzige, der nach Deutschland gekommen, die fehlt bei ihm diese Unterlagen. Bestimmt. Natürlich habe ich mit viel die hier in Deutschland dann kommuniziert in der Zeit, weil das war 2 Jahre Wartezeit, kriegt man eine Ablehnung mit großer Rechnung? Ist das nicht, was man wünscht? Okay, da in der Zeit wusste ich nicht mehr, was zu tun. Soll ich dann einfach meinen Pharmazieberuf einfach dann komplett absetzen und diesen Wunsch zu arbeiten einfach absetzen, was anders machen? Aber da habe ich dann mit vielen kontaktiert und die sind überall in Deutschland, Baden, Bayern, Saarland, Bremen, in Hamburg, in Berlin, hat bei ihnen alle geklappt, weil da gibt es von Bundesgesundheitsministerium eine Ausnahme, wenn die wissenschaftliche quasi Nachweise vorlegen, dann dürfte man eine Kenntnisprüfung machen, aber verzichtet muss man auf die Gleichheitsprüfung dann verzichten. Also quasi, es gibt eine Gleichheitsprüfung und es gibt eine Kenntnisprüfung. Und die Gleichheitsprüfung, das wird die Akte dann quasi unsere Zertifikate nach Bonn geschickt, also zur Gutachterstelle, wird alles dann nachgeprüft, was wir da studiert. Ob das 100% entspricht, ein deutsches Studium, dann kriegt man dann natürlich sofort die Approbation ohne diese Kenntnisprüfung. Aber da muss man dann auf sein Recht hier verzichten und eine Kenntnisprüfung machen. Das kam der Ausnahme von dem Bundesgesundheitsministerium. Natürlich, da kommt immer diese graue Zone, dass jeder Bundesland macht das anders. Oder jeder Bundesland macht das, wie sie wünscht. Dann, wo das geklappt, bei vielen von meinen Studiumkollegen, da bin ich umgezogen. Meine Akte zieht mit mir um, von Thüringen nach dem neuen Bundesland. Und da war ich in Saarland und selber die Beamten dort meinte, ich kriege ihre Akte mit einer großen Ablehnung da drauf. Wie soll ich das weiter behandeln? Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt weiter bearbeiten soll. Und selber hat 1 Jahr gedauert, bis sie die Akte direkt nach Bonn geschickt, nach Bundesgesundheitsministerium nur dann auch eine zweite Meinung gefragt und sie meinten, so lange die Unterlagen sind echt und die wissenschaftlichen Nachweise stehen alle vor, dann darf er die Kenntnisprüfung machen. Und dann habe ich das dort gemacht, also in Saarbrücken und wollte ich dann wirklich dort bleiben.
Ganz kurz, also in Saarbrücken hatten wir offensichtlich eine Lösung gefunden, hatten gesagt, also okay, mit Rücksprache Bundesgesundheitsministerium, wenn ich es richtig verstanden habe, dass diese Zertifikate sind alle echt. Der Kandidat hat offensichtlich Pharmazie studiert und jetzt gucken wir bei der Kenntnisprüfung, ob die Kenntnisse passen und wenn er die besteht, kann er als Apotheker tätig werden, richtig?
Genau, also meinten Sie, dass Sie erfüllen Ihre Voraussetzungen und auch Ihre eidgenössische Versicherung, dass Sie selber hingehen sollten für diese Betriebserlaubnis, Voraussetzungen, das wäre nicht extra gewünscht, weil das wäre immer gefährlich für Sie. Sie sind Apotheker, das können unsere Landesapothekerkammer in Saarland das prüfen. Wenn man sitzt 1,5 Stunden vor 3 Prüfer, die Pharmazie studiert haben, bestimmt, Sie können da genau einschätzen, ob ich ein Apotheker bin oder nicht. Pharmazie ist eine ganz große, weite Wissenschaft. Es ist nicht ein Gespräch, wo man dann führt im Alltagsleben. Und natürlich gibt es diese 3 Teile, da war klinische Pharmazie, Praxis und Recht, waren dort dann in Saarland gefragt. Und natürlich kommt außergewöhnliche Fragen, wo man da einfach zu testen, ob derjenige es wirklich ein Apotheker ist oder nicht, ob er das alles besprechen kann, ob er alles beantworten kann. oder nicht. Und zum Glück habe ich bestanden, war auch eine schwere Prüfung.
Und damit geht man ja davon aus, du sagst, okay, also wenn Thüringen mich nicht haben will, dann will ich da auch nicht wieder zurück. Trotzdem freuen wir uns sehr, dass du nicht nur in diesem Podcast-Studio bist, sondern dass du auch in Thüringen arbeitest. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ich will wieder zurück nach Thüringen? Bestimmt wegen der Liebe, oder?
Na klar, das spielt immer eine Rolle. Aber da wollte ich in Saarland wirklich dann bleiben. Da habe ich zwei Vorstellungsgespräche, die sind nicht so gut gelaufen. Also auch vom Arbeitsklima hat mir nicht gut gefallen. Auf jeden Fall bin ich zurück wegen Weihnachtenzeit. Und dann ganz einfach, ich hatte da eine Apotheke in der Nähe von meiner Wohnung. Und ich dachte, also wo ich da mit meiner Freundin da gelebt habe damals. Und da meinte ich, okay, warum nicht? Ich gehe einfach und frage ich hin. Und dann meinte sie, okay, das klappt. Warum nicht? Ich habe immer Interesse vor einer Apotheke. Braucht man immer Personal. Haben Sie heute Zeit um 13 Uhr? Jetzt bin ich, habe ich keine Zeit jetzt, aber haben Sie Zeit um 13 Uhr? Können Sie vorbeikommen? Und dann meinte ich, okay, da kann ich dann reinkommen um 13 Uhr wieder. Und dann war wirklich, das war um 10 das Gespräch und um 13 Uhr hat alles geklappt.
Na, das klingt doch ganz fantastisch. Wie nimmst du die öffentliche Apotheke als Arbeitsplatz wahr? Ist das etwas so, wie du dir es vorgestellt hast? Bist du zufrieden? Bei allem Hoch und Tief, das immer mal in so einer Tätigkeit gibt.
Zurzeit hat es ihre eigene Herausforderungen, aber natürlich, das macht auch selbst viel Spaß. Also bei vielen Ecken macht viel Spaß, aber diese Bürokratie ist immer noch eine Herausforderung. Also was man da täglich erleben muss, nebenbei die Beratungsecken quasi.
Hast du ein Beispiel für unsere Hörerinnen und Hörer?
Oh, einfach die Genehmigung für Hilfsmittel, das ist oberbelastend. Wir müssen immer dann, guten Tag, er braucht sofort die Hilfsmittel. Ah, okay, Sie können was dann kaufen. Wir müssen dann erstmal eine Genehmigung an die Krankenkasse dann schicken. Da muss man das alles selber ausfüllen, dann schicken an die Krankenkasse und muss man immer nachfolgen, ob die Kasse das genehmigt oder nicht und in welcher Pauschale etc. Also muss man dann immer hier hin und her schauen.
Wie läuft der Patientenkontakt? Also deine Sprache ist ja ganz hervorragend. Du hast ja gesagt, dass du dich gleich von Anfang an drum gekümmert hast. Sind alle sehr dankbar, dass du da bist?
Auf jeden Fall muss man immer Mitleid haben, weil das am Ende ist ein Patient, der kommt zu uns in der Apotheke, obwohl er natürlich steht unter dem Kundschaftsbegriff, aber am Ende nimmt viel Arzneimittel ein, weil er Patient selber ist. Muss man auch Mitleid zeigen, irgendwie langsam, obwohl das gefällt vielen nicht, aber da muss jeder Patient, das ist ein anderer Fall, ist einfach Kommunikationssache.
Und das macht ja aber Spaß, oder?
Ja, na klar, also hängt immer, natürlich hängt immer dann von den Patienten ab.
Tora, vielleicht nochmal so zu dem Thema, wie groß denn überhaupt der Bedarf in Thüringen ist, denn ganz offensichtlich fällt es ja einzelnen Apothekerinnen und Apothekern aus Drittstaaten. Nun, glaube ich, in der Zwischenzeit ist da auch ein bisschen was passiert, aber das Beispiel ist ja schon eklatant. Das ist ja leider nicht der einzigste Fall, der uns damals bekannt geworden ist. Wie groß ist denn der Bedarf an Apothekerinnen und Apothekern in Thüringen? Kann man das beziffern?
Also man muss ja eine Vorstellung von großen Zahlen haben, wenn man sich dort orientieren möchte. Tatsächlich ist meine Perspektive immer so die 15 Jahre, die vor uns liegen. Das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, weil wir 15 Jahre lang noch Pharmazieingenieure und Pharmazieingenieurinnen ja vor allen Dingen in den Thüringer Apotheken noch zur Verfügung haben. Und diese Berufsgruppe ist, als ich hier bei der Kammer angefangen habe, war sie die größte Berufsgruppe. Inzwischen sind es immer noch 500 Personen ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger inzwischen, die in den öffentlichen Apotheken vor allen Dingen Thüringens arbeiten. Und das Ende ist halt absehbar. Also in 15 Jahren wird von dieser Personengruppe keiner mehr in seinem Beruf tätig sein, sondern dann haben sie alle das Rentenalter erreicht. Und sie müssen im Prinzip mit durch die Apothekerinnen und Apotheker ersetzt werden, weil viele von ihnen eben auch Leitungsfunktionen, zumindest zeitlich befristet, in den Apotheken übernommen haben. Und das heißt, diese große Gruppe muss mit ersetzt werden. Tatsächlich zeigen das auch die Zahlen aus den letzten Jahren, dass die Pharmazieingenieure im Regelfall 1:1 durch Apotheker ersetzt werden. Wenn ich diesen Zeitrahmen mir dann halt vornehme, 15 Jahre, dann kommen natürlich auch noch ein paar Apothekerinnen und Apotheker dazu, die in Rente gehen, unter anderem 200 Apothekeninhaberinnen und Inhaber, also gut die Hälfte von denen, die wir jetzt in Thüringen gerade haben. Das ist eine Riesenherausforderung. Ja, weil das eben ja nicht nur die Berufstätigkeit erfordert, sondern eben auch den Mut zur Selbstständigkeit, um diese Lücke zu füllen. Und dann gibt es halt auch noch ein paar angestellte Apothekerinnen und Apotheker, die in dieser Zeit aussteigen werden. Also kommen wir so um, schätze ich mal, 900 Personen, die in dieser Zeit ausscheiden werden und die wir im Prinzip ersetzen müssen, 1:1. Allein in den öffentlichen Apotheken. Du hast ja vorhin gesagt, dass 80% unserer Mitglieder in den öffentlichen Apotheken arbeiten. Das heißt, wenn wir also 100% unserer Mitglieder ersetzen müssten, kommen nochmal 100 dazu. Also sprechen wir über gut 1000 Personen, die in 15 Jahren ersetzt werden müssen. Wenn denn alles so liefe wie bisher, weil wir haben ja auch noch den demografischen Wandel dabei. Das heißt, wir reden auch noch über eine größer werdende Patientengruppe, die zu betreuen ist. Man kann es also mehr oder weniger zusammenfassen, es wird mehr Arbeit geben für weniger Leute, ja, die diese Arbeit eben tatsächlich leisten müssen. Und weniger Leute deswegen, weil wenn wir gucken, in 15 Jahren 1000 Apothekerinnen und Apotheker, die Thüringen braucht, dann den Blick nach Jena wenden, wie viel dort ungefähr dieser Zeit ausgebildet werden, dann klafft da eine große Lücke, logischerweise. Ja, wir starten mit 75 Studieneinsteigern in Jena. Die Zahlen sind jetzt im Moment gerade ein bisschen unzuverlässig, weil wir halt ja Corona noch mit berücksichtigen müssen, wenn wir jetzt auf die Absolventenzahlen gucken. Aber selbst in guten Jahren ist es ein Schnitt vielleicht von 75-80%, die ein Studium dann erfolgreich tatsächlich nach 5 Jahren abschließen oder 4, 5, 6 Jahren abschließen, also die irgendwie durchs Studium durchgekommen sind. Und das heißt also, von den 75 sind es vielleicht 60, ja, die pro Jahr aus der Friedrich-Schiller-Universität herauskommen. Ja, und dann kommen wir eben bei Idealfall 900 Personen in 15 Jahren raus. Und da muss schon alles sehr, sehr gut laufen. Ja, natürlich bildet Jena nicht nur für Thüringen aus, natürlich haben viele von unseren Mitgliedern auch ihre akademische Universitätsausbildung in anderen Universitäten gemacht. Halle ist natürlich für viele Thüringer eine naheliegende Universität, aber das kann man so nicht sagen, dass jetzt wir nur Mitglieder aus Halle und Jena haben, sondern die kommen von überall. Ja, tatsächlich haben wir auch Approbationen von Münster oder aus Regensburg vorliegen. Ja, also das ist eine gut durchmischte Mitgliedschaft. Ja, aber tatsächlich laufen wir auf ein klares Defizit zu. Ja, denn wir können nicht von 60 Absolventen ausgehen, die tatsächlich in Jena das Studium zu Ende bringen. Im Moment sowieso nicht. Was mit dem Neubau wird, ob mit dem Neubau vieles besser wird, das hoffen wir alle. Ja, aber es ist ja nicht nur der Neubau, sondern es sind ja auch die unbesetzten Stellen an der Universität, die uns große Sorgen machen müssen. Und überhaupt der Attraktivitätsfaktor der Universität Jena im Moment.
Und zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch keine Schaufel in die Hand genommen worden. Das muss man auch sagen, obwohl es politisch mehrfach versprochen, verkündet wurde. Und wer jetzt sagt, naja, die 900 und die 900, das klingt doch ganz gut, hat eben den Bereich außerhalb der öffentlichen Apotheke komplett vergessen, also der, wo großen Bedarf ist. Und das heißt, wir brauchen ein neues und erweitertes Institut in Thüringen, wenn wir die Arzneimittelversorgung in dieser Qualität sicherstellen wollen. Und wir brauchen eine gut funktionierende Integration. Also
ja, und also was mir bei dieser Diskussion ja auch immer fehlt, ist die 900 oder 1000 Absolventen, die wir unbedingt benötigen, die spiegeln ja nur den Status quo, so wie er jetzt wäre. Ja, aber ich habe es vorhin schon mit der Demografie angedeutet, so ist es ja nicht. Es werden ja mehr Patienten. Ja, das heißt, wir brauchen mehr Leute.
Da will ich nochmal so fragen, wie die Politik uns immer fragt. Wir werden doch weniger Thüringer. Wie meinst du denn das?
Ja, ganz einfach, weil die Verteilung von chronischen Krankheiten eben nicht von 0 bis 95, 98 eine lineare Geschichte ist, sondern tatsächlich eben chronische Krankheiten nehmen mit dem Alter zu und der Bedarf an Arzneimitteln nimmt mit dem Alter zu. Und wenn ich jetzt schon über 50% der Bevölkerung über 50-Jährige habe, dann weiß ich, dass ich einen sehr großen Bevölkerungsanteil und nicht nur einen relativen, sondern einen absoluten Bevölkerungsanteil von über 65 in 15 Jahren haben werde. Und all die sind auf eine gut funktionierende Arzneimittelversorgung angewiesen. Und das ist ja auch nur der eine Aspekt, den ich zwischen heute und der Entwicklung der Arzneimittelversorgung ansprechen möchte. Der zweite Aspekt ist ja die Sicherheit der Arzneimittelversorgung. Wie anfällig Lieferketten sind, haben wir jetzt schon erleben müssen, wo die Welt noch einigermaßen in Ordnung zu sein scheint, also zumindest aus unserer Perspektive. Ja, wenn tatsächlich die Konfrontationen zwischen den Ländern zunehmen und wenn man sich ansieht, in welche Richtung sich China und Indien orientieren, die sind halt BRICS-Staaten, wo auch Russland mit dazu gehört und wo wir tatsächlich eben einen direkten Einfluss von Weltpolitik auf die Arzneimittelversorgung in Europa haben. Wenn wir da irgendwie resilienter werden wollen, wenn wir da tatsächlich die Arzneimittelversorgung sicherstellen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass Arzneimittel wieder hier in Europa hergestellt werden. Und das heißt, da brauchen wir noch ein paar mehr Apotheker als die von denen bisher die Rede gewesen ist. Ja, und das wäre natürlich auch ein Standortfaktor für das Land Thüringen, wenn die Universität eben nicht nur 75 junge Menschen für das Pharmaziestudium aufnehmen könnte, sondern ein paar mehr, die dann tatsächlich eben auch für den Arbeitsmarkt außerhalb der öffentlichen Apotheke, also sprich für die Industrie, für die Wirtschaft, für die Wissenschaft, tatsächlich dann zur Verfügung stehen würden. Und dann könnte man hoffen, dass pharmazeutische Industrie, die nach Standorten sucht, da natürlich auch ein dickes Plus für Thüringen sehen würde. Aber im Moment sieht das nicht danach aus.
Wir wollen optimistisch sein, dass die Politik genau das erkennt. Hören ja sicherlich alle den Podcast. Spätestens jetzt ist es Ihnen klar. Vielleicht nochmal zurück zu dir. Mit welchen Kosten war eigentlich dieser steinige Weg für dich verbunden? Das müssen ja doch also Unsummen sein, gerade wenn du diese Kenntnisprüfung, wenn die Sprachkurse und zwischendurch, das ist doch recht teuer gewesen, oder?
Na klar, also musste ich auch mitrechnen, diese Wartezeiten, Umzug nach Saarland, dort die Approbation, Kenntnisprüfung, hier auch, die Fachspracheprüfung etc., das musste ich selber bezahlen. Also ich hätte fünfstelliger Kredit dann am Ende. Deswegen sage ich jetzt mal, könnte ich nicht so einfach der Arbeit verweigern hier in Thüringen, als der Angebot kam.
Das war ja auch nie deine Intention. Ganz im Gegenteil, du wolltest ja arbeiten und das sollte dir verweigert werden. Was empfiehlst du Kolleginnen und Kollegen, die in einer ähnlichen Situation wie du vielleicht im Jahr 2017 stehst? Was gilt es zu beachten? Was sollten die Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Weg zur Anerkennung sind, besser machen als du vielleicht? Oder welchen Fehler sollten sie nicht machen? So rum ist vielleicht besser.
Also ich würde das schöner beschreiben, wie ich das kann. Falls bei Ihnen was fehlt, dann versuchen Sie nicht in Thüringen, solange die aktuelle Lage bleibt. Wenn die aktuelle Lage ändert langsam, dann kann man hier bleiben und es wäre immer eine schöne Möglichkeit, hier in Thüringen man sich zu integrieren. Das sieht man anders. Also ich sehe, das wird man hier mehr erkannt, wenn er integriert. Westen ist eine ganz andere demografische Lage auch. Wenn man hier bleibt, dann fühlt man sich angenehm. Also ich selber fühle mich angenehm in meiner Umgebung. Deswegen würde ich dann empfehlen, dass Sie hier bleiben, wenn die Lage bei der Behörde dann sich ändert. Ansonsten, wenn bei jemand irgendwas fehlt, dann einfach zieh mal um. Geh woanders, wo die Behörden mehr Verständnis haben, bessere Zusammenarbeit haben.
Okay, aber vor dem Umzug, ich versuche es nochmal, weil ich natürlich für Thüringen werben will. Ich weiß, wie schwierig deine Situation war und bin froh, dass das dann alles nochmal gut geworden ist. Aber bevor man umzieht, es gibt, glaube ich, ihr habt viele Gruppen, Gemeinschaften, wo man Rat bekommt, wo man Hilfe bekommt. Ihr habt guten Austausch, richtig? Da gibt es so eine Community, die sich hilft.
Genau, ist genau richtig. Also gibt es auch, wir haben eine Gruppe, also von den syrischen Apotheker, die in Thüringen und auch Deutschland vernetzt, also deutschlandweit vernetzt, war immer die Empfehlung in der Zeit in 2017, falls irgendwie ein Dokument dann fehlt, dann war immer Thüringen abzuraten. Also bitte geh nicht nach Thüringen, weil das wird ganz schwer. Oder wenn jemand dann viel Geduld haben und alle Dokumente dann mit hat, dann könnte er in Thüringen versuchen, die Anerkennung zu bekommen. Es war von den Behörden kommt da schwierige Kommunikation mit den Behörden und dann kommt noch mit lange Wartezeiten, also bis man dann in dem Beruf dann ankommt. Natürlich habe ich da bemerkt, diese Kommunikationssache in Saarland, da war bessere Zusammenarbeit zwischen den Behörden untereinander und mit uns quasi. Da gab es eine bessere Zusammenarbeit. Da hatte man dann gefühlt, dass er es dort gewünscht auch, dass er dort arbeitet und dort bleibt. Natürlich von der Landesapothekerkammer ist hier gewünscht, aber irgendwie von den Behörden vielleicht ist es ein bisschen schwierig.
Der Podcast heißt ja Dein Rezept fürs Leben. Was ist denn nun bei deinem bewegten Leben dein Rezept, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben willst?
Es ist erstmal Sicherheit, ist sehr wichtig. Das merkt man nach dem Kriegslager. Und denn jetzt fühlt man sich sicher. Und natürlich muss man das immer verpflichtet, ist immer was zurück gut zu tun. Und das kommt durch die Arbeit, Integration, Sprache, wenn man sich benimmt quasi auch. Deswegen ist immer der nächste Schritt. Also Deutschland hat mir Sicherheit angeboten und dann kommt das von meiner Seite. Jetzt natürlich für mich, ich habe noch weitere Träume und was zu schaffen.
Was sind das für Träume? Nehmen wir es doch mal mit.
Also ich mache erstmal jetzt mein Masterstudium Arzneimitteltherapiesicherheit mit Bonn, Heidelberg, Tübingen Universitäten. Ist mein zweites Semester. Und dann sehe ich, wie das weiterkommt. Dann natürlich. Also habe ich noch mehr Wünsche dazu schaffen, mit mehr pharmazeutischer Beratung vielleicht in die nächste Stelle wird. Nicht nur Patienten, sondern Patienten und Ärzte, Pflegepersonal etc. kommen dann in den nächsten Schritt.
Ganz lieben Dank, dass du Gast in unserem Podcast warst. Thoralf, dir vielen Dank für deine fachkundigen Input, damit wir das auch einordnen konnten. Ja, und euch alles Gute und herzlichen Dank.
Bitteschön.
Dankeschön. Dankeschön.